Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Wondra. Und heute setzen wir unsere Serie zu PSD3 und PSR mit einem der sensibelsten Schwerpunkte fort, dem Thema Haftung, Betrugsprävention. In den letzten beiden Folgen haben wir über die Ziele, Systematik und Anwendungsbereiche der neuen Regelwerke gesprochen. Heute geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn etwas schiefläuft? Bei Zahlung, bei Täuschung, bei Technik. Die EU will mit PSD3 und PSR den Kundenschutz stärken und gleichzeitig klare Rahmenbedingungen schaffen, wer im Ernstfall dann haftet und welche Anforderungen Anbieter erfüllen müssen. Also, was ist neu am geplanten Haftungsregime? Wie geht die Verordnung mit dem Thema Social Engineering, Rückerstattungsansprüchen und Betrugsprävention um? All das, das klären wir heute mit Peter Frey, Partner bei Anderton und Spezialist für Zahlungsdienstrecht. Peter, herzlich willkommen erneut und schön, dass du wieder bei mir bist.
Ja, hallo Dana. Schön, dass ich wieder unseren Hörerinnen und Hörern zu dem spannenden Thema PSD3, PSR etwas erzählen darf.
Ja, sehr schön. Zwei Folgen haben wir schon im Kasten. Heute setzen wir unsere dritte Serie fort. Und wir starten mit einem grundsätzlichen Haftungsverständnis der neuen Verordnung. Was ändert sich bei unautorisierten Zahlungen?
Ja, wie du schon gesagt hast, das Thema Haftung ist ein Schwerpunkt in der PSR und da hat sich sehr viel getan im Gegensatz zur PSD2. Fangen wir mal einfach an mit dem Grundsatz. Der Grundsatz ist, dass ein Zahlungsdienstleister dem Zahler den Geldbetrag zurückerstatten muss, der Gegenstand eines nicht vom Zahler autorisierten Zahlungsvorgangs war. Das ist der Grundsatz. Der gilt auch schon jetzt unter der PSD2 und der gilt nach wie vor. Heftig umstritten im Gesetzgebungsverfahren zu PSD3, PSR ist aber die Frage, wann liegt überhaupt eine wirksame Autorisierung vor? Bisher war das auch schon umstritten, ja, aber nicht so umstritten. Bisher gab es die herrschende Meinung, die gesagt hat, dass wenn der Zahler die Autorisierungshandlung selbst vornimmt, also der Zahler gibt selbst seine Credentials ein in das Online-Banking, dann liegt immer dann eine wirksame Autorisierung, wenn der Zahler mit Erklärungsbewusstsein gehandelt hat. So drückt es die Rechtsprechung aus. Das heißt, der Zahler wusste, dass er mit seiner Handlung einen Zahlungsvorgang auslöst. Auch wenn er vielleicht dabei getäuscht worden ist oder sowas, also einen Zahlungsvorgang ausgelöst hat, den er sogar eigentlich auslösen wollte, wenn er das aber tut und weiß, dass er einen Zahlungsvorgang auslöst, ist das autorisiert. Wenn hingegen ein betrügerisch handelnder Dritter die Daten sich holt, ja, von dem Zahler, also von dem Zahlungsdienstnutzer, er späht die Daten aus, nimmt dann die ausgespähten Credentials und gibt die selbst in das Online-Banking ein, dann liegt keine Autorisierung vor. Das Handeln des Betrügers wird dem Zahler nicht zugerechnet. Das ist so der Grundsatz. der bisher unter der PSD2 gilt, beziehungsweise nach der herrschenden Rechtsprechung so gilt. So, jetzt kam das Europäische Parlament in seinem überarbeiteten Entwurf der PSD3 und PSR und hat gesagt, naja, dieses Konzept der Autorisierung müssen wir ändern. Und zwar dahingehend, dass eine wirksame Autorisierung erst dann vorliegt, wenn der Zahler Kenntnis von dem Zahlungsempfänger hat, von dem Zahlungsbetrag und dem Zahlungszweck. Er führt also subjektive Elemente in den Autorisierungsbegriff ein. Wenn also der Zahler denkt, er überweist die 1.000 Euro an seinen Enkel, in Wahrheit überweist er aber die 1.000 Euro aufgrund eines Betrugs an den Betrüger, dann liegt keine Autorisierung vor. Diese Auffassung hat natürlich eine massive Haftungsverschiebung zu Lasten der Zahlungsinstitute zur Folge, weil das Zahlungsinstitut dann beweisen müsste, dass der Zahler genau wusste, was er tat bei der Autorisierungshandlung, nämlich dass er genau das, den Betrag an den Empfänger überweisen wollte, zu dem Zweck, ja, was der Zahler dann gemacht hat. Und das ist faktisch unmöglich, das zu beweisen, weil ich kann einen subjektiven Tatbestand, ja, ein Bewusstsein des Zahlers kann ich nicht beweisen. So, großer Aufschrei, ja, dann kam jetzt die Ratsposition im Juni raus und die hat das Ganze wieder zurückgedreht. Das heißt, wir haben nach wie vor jetzt, oder die Ratsposition sieht den objektiven Autorisierungsbegriff vor. Wenn das so bleibt, kann man davon ausgehen, ja, dass die Autorisierung sich nach den heute geltenden Grundsätzen richtet. Aber das ist eine Frage, die, wie gesagt, sehr spannend bleibt, welche Auffassung sich da durchsetzt.
Ja, unabhängig davon, wann eine Autorisierung vorliegt, heißt das, dass im Falle eines unautorisierten Zahlungsvorgangs der Zahlungsdienst da immer haftet?
Also, das bemühe ich wieder meinen schon bekannten Spruch. Im Grundsatz ist das so, ja, der Zahlungsdienstleister haftet im Falle eines unautorisierten Zahlungsvorgangs. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und zwar kann der Zahlungsdienstleister in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln, dass der Zahler Verluste, die aufgrund eines verloren gegangenen oder gestohlenen oder missbräuchlich verwendeten Zahlungsinstruments unautorisiert, also durch die unautorisierte Nutzung dieses Instruments erfolgt sind, dass er diese Verluste bis zu einem Betrag von 50 Euro tragen muss. Alles, was darüber hinausgeht, würde dann der Zahlungsdienstleister tragen. Das galt auch schon unter der PSD2 oder gilt. Wir haben ja noch nicht die PSD3, das gilt auch schon heute. Weiter ist der Zahler dann verantwortlich für einen unautorisierten Zahlungsvorgang, wenn ihm ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zur Last gelegt werden kann. Also wenn er gegen grob fahrlässig, gegen seine Pflichten im Zusammenhang mit dem Zahlungsinstrument verstoßen hat. Klassiker ist da der Zahlungsdienstnutzer, hat seine PIN auf die Karte draufgeschrieben, auf die Zahlungskarte, ja, sodass, also wenn die Zahlungskarte abhanden kommt und da steht die PIN drauf, dann ist es ja ein leichtes für den Betrüger hier unautorisierte Abhebungen vorzunehmen. Und das wäre dann so ein Fall der groben Fahrlässigkeit, wo dann der Zahlungsdienstleister selbst einzustehen hat für den Verlust. Von diesen Ausnahmen gibt es allerdings wieder Rückausnahmen, ja, wir wollen es ja gerne komplex haben. Und zwar haftet der Zahlungsdienstleister grundsätzlich in allen Fällen ohne Ausnahmen, wenn er keine starke Kundenauthentifizierung verlangt bei der Durchführung eines Zahlungsvorgangs. Oder der Zahlungsdienstnutzer eine Verlustanzeige abgegeben hat gegenüber dem Zahlungsdienstleister und die Karte aber nicht gesperrt wird, sondern die Karte nach wie vor verwendet werden kann für irgendwelche betrügerischen Abhebungsvorgänge. So, das ist mal im Grundsatz des Regime, ja, bei der Haftung für unautorisierte Zahlungen.
In einem Gerichtsprozess ist ja immer entscheidend, wer etwas zu beweisen hat. wer muss denn beweisen, dass ein Zahlungsvorgang nicht autorisiert war oder dass der Zahler halt grob fahrlässig gehandelt hat? Der Zahlungsdienstleister oder der Zahler?
Was denkst du, Dana? Natürlich der Zahlungsdienstleister. Ja. Na klar. Also die PSD2 und daran anknüpfend auch die PSD3, PSR, legen die Beweislast dafür, dass ein Zahlungsvorgang autorisiert war, dem Zahlungsdienstleister auf. Allerdings hat bislang die Rechtsprechung dem Zahlungsdienstleister dort eine Beweiserleichterung gewährt. Die Rechtsprechung hat gesagt, es besteht die Vermutung für eine Autorisierung, wenn der Zahlungsdienstleister nachweisen kann, dass der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß abgelaufen ist. Also die Authentifizierung war ordnungsgemäß, ist alles ordnungsgemäß aufgezeichnet. Und der Zahlungsdienstleister ein praktisch unüberwindbares Sicherheitssystem eingesetzt hat bei der Abwicklung der Zahlung. Was ist denn so ein praktisch unüberwindbares Sicherheitssystem? Naja, das muss man immer dann im Einzelfall beweisen. Ja, dann gibt es dann Sachverständigengutachten im Gerichtsverfahren. Bisher hat die Rechtsprechung gesagt, das SMS-TAN-basierte Online-Banking ist so ein praktisch unüberwindbares Sicherheitsverfahren. Einige Gerichte haben auch schon gesagt, das Mobile Banking mit der Push-TAN-App ist auch so ein unüberwindbares Verfahren. Soweit, so gut. Heiß umstrittenes Thema nach wie vor im jetzigen Gesetzgebungsverfahren zur PSD3 PSR ist, bleibt es bei dieser Beweiserleichterung oder wird dem Zahlungsdienstleister diese Beweiserleichterung genommen und er muss künftig vollumfänglich beweisen, dass eine Autorisierung vorlag. Ungeklärt, nach wie vor im Streit. Dann natürlich die Frage, wer muss denn beweisen, dass der Zahler, Zahler grob fahrlässig gehandelt hat? Auch hier wieder natürlich der Zahlungsdienstleister. Und da gibt es auch unter der PSD2 den Anscheinsbeweis nicht. Also diese Beweiserleichterung, die ich vorher skizziert habe, nennt man Anscheinsbeweis. Diesen Anscheinsbeweis gibt es nicht im Bereich der groben Fahrlässigkeit. Und das wird dann wahrscheinlich auch so gelten unter der PSD3 PSR.
Und ein Stichwort, das in dem Zusammenhang fällt, ist Social Engineering, also gezielte Täuschung von Nutzerinnen. Diese Begriffe tauchen in der Verordnung gar nicht direkt auf. Wie lässt sich das Thema trotzdem ins Haftungssystem einordnen?
Ja, du hast die Verordnung sehr genau gelesen, Dana. Es findet sich tatsächlich der Begriff Social Engineering im Gesetzestext nicht. Ja, das ist kein Rechtsbegriff, sondern das sind schlichtweg ja im Sprachgebrauch psychologische Manipulationstechniken nennt man das, ja, mit denen Angreifer versuchen, Menschen zu täuschen, um ihnen sensible Informationen zu entlocken oder sicherheitsrelevante Handlungen vorzunehmen. Unter Social Engineering fallen dann verschiedene Betrugsformen, die man auch immer wieder hört, ja, das bekannte Phishing, also Betrug mit E-Mail, dann das Smishing, ja, SMS-Betrug oder Wishing, Voice-gestützter, also Telefonbetrug, Quishing, Betrug über QR-Codes und das Farming. Ja, ich versuche über die Manipulation einer Webseite auf möglichst viele Daten abzugreifen. Das sind so typische Formen von Social Engineering. So, wie ordne ich das in das Haftungssystem der PSD3 PSR ein? Ich muss unterscheiden, ja, ob dieses Social Engineering zu unautorisierten Zahlungen führt. Das wäre dann der Fall, ja, jemand schickt mir eine E-Mail und sagt, bitte gib da dort deine Credentials ein. Ich muss die überprüfen, ob die richtig sind. Ich mache das und schicke dem Betrüger die E-Mail. Der Betrüger nimmt die E-Mail und die Daten, die er bekommen hat, und gibt die Daten selbst ins Online-Banking ein. Wäre eine unautorisierte Zahlung auf Grundlage von Social Engineering, würde zu einer Haftung des Zahlungsdienstleisters führen, wie wir es vorher skizziert haben. Wenn allerdings der Betrugsversuch so abläuft, dass der Zahlungsdienstnutzer selbst die Credentials ins Online-Banking eingibt, weil er dazu aufgefordert wird von dem betrügerischen Dritten und er macht es einfach, dann haben wir eigentlich einen autorisierten Zahlungsvorgang und ein autorisierter Zahlungsvorgang führt grundsätzlich zu keiner Haftung der Bank, sondern das ist erstmal das Problem des Zahlungsdienstnutzers. Das ist jetzt erstmal der Grundsatz unter der PSD2.
Bleibt das so unter PSR?
Nein. Also, es gibt unter der PSR, und das ist ein echtes Novum, wird eine Haftung eingeführt des Zahlungsdienstleisters für betrügerische autorisierte Zahlungsvorgänge. Und zwar will die PSR den sogenannten Identitätsbetrug erfassen. Das ist der Fall, wenn sich ein Betrüger als Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters ausgibt und hierbei eine E-Mail-Adresse oder den Namen oder die Telefonnummer der Bank verwendet und unter Nutzung dieser Kommunikationskanäle an den Zahlungsdienstnutzer herantritt und den Zahlungsdienstnutzer zu einer Handlung veranlasst, zum Beispiel eine Überweisung, die der Nutzer selbst durchführt, aber eigentlich gar nicht durchführen wollte, weil er getäuscht worden ist. Diese Fälle des Identitätsbetrugs, dafür soll jetzt auch der Zahlungsdienstleister haften. Konkretes Beispiel, ein Betrüger ruft den Zahlungsdienstnutzer an und sagt, hey, ich bin ein Mitarbeiter der Bank, auf deinem Konto ist eine Fehlüberweisung aufgelaufen. Die musst du jetzt zurücküberweisen. Das sind 1.000 Euro. So, geh mal ins Online-Banking, lieber Zahlungsdienstnutzer, und überweise diese 1.000 Euro zurück. Das macht der Zahlungsdienstnutzer. Das Problem ist, es ist überhaupt keine Rücküberweisung, sondern tatsächlich wird eine Überweisung an ein Konto des Betrügers ausgelöst. Aber der Zahlungsdienstnutzer merkt es halt nicht, weil er nur dem Telefonanrufer vertraut. Das sind so Fälle des Identitätsbetrugs, die zu einer autorisierten Handlung führen, die aber betrügerisch sind. Und dafür soll der Zahlungsdienstleister künftig haften. Also wir sprechen im Endeffekt hier von einer verschuldensunabhängigen Haftung des Zahlungsdienstleisters, die neu eingeführt wird. Und auch hier wieder Ausnahme, diese verschuldensunabhängige Haftung besteht dann nicht, wenn die Bank nachweisen kann, dass der Zahler grob fahrlässig gehandelt hat. Ja, also es hätte ihm offensichtlich sein müssen, dass es ein Betrüger war. Nur in diesen Fällen haftet dann der Zahlungsdienstleister nicht.
Hm. Du hast es vorhin schon gesagt, so Betrugsmuster wie Phishing, Smishing, Deepfakes oder Echtzeitangriffe, die nehmen enorm zu. Inwieweit berücksichtigt PSD3, PSR denn diese Entwicklung und vor allem, wie verbindlich sind die Vorgaben zur Prävention?
Ja, also generell ist zu sagen, dass die PSD3 und PSR die Anforderungen an die von den Zahlungsdienstleistern zu treffenden Betrugspräventionsmaßnahmen deutlich erhöht. Wenn ich die jetzt alle im Einzelnen darstelle, würde das den zeitlichen Umfang unseres Podcasts sprengen. Daher an dieser Stelle nur ein paar Stichworte. Ja, es gibt den IBAN-Name-Check. Ja, es wird also wieder ein IBAN verglichen mit dem Namen des Zahlungsempfängers. Das ist eine Pflicht der Bank. Die wurde eingeführt durch die Neuregelung der SEPA-Verordnung und durch die PSD3 wird sie erweitert auf alle Zahlungsarten, also nicht nur auf die, also auf alle Überweisungsarten, nicht nur auf die SEPA-Überweisung. Und es wird ein Haftungstatbestand eingeführt. Wenn der IBAN-Name-Check inkorrekt durchgeführt wird, haftet der Zahlungsdienstleister. Weitere Beispiele für die Erhöhung der Betrugspräventionsmaßnahmen sind, dass die Zahlungsdienstleister jetzt die Pflicht hat, ein höheres oder ein stärkeres Transaktionsmonitoring durchzuführen, also Transaktionsmonitoring in Bezug auf jeden einzelnen Zahlungsvorgang und auf Betrugsauffälligkeiten hin zu untersuchen ist im Rahmen des Transaktionsmonitorings. Wenn das Transaktionsmonitoring nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird und es dadurch zu einem Schadensfall für den Zahler kommt, haftet der Zahlungsdienstleister. Weiterhin soll es jetzt einen verpflichtenden Datenaustausch zwischen Zahlungsdienstleistern untereinander geben im Falle von betrugsverdächtigen Transaktionen. Auch interessant, Datenschutz und so weiter, da werden sich wieder ganz neue Themen stellen. Die Zahlungsdienstleister haben erhöhte Informationspflichten gegenüber ihren Kunden, sie zu informieren über Betrugsmethoden und über Sicherheitshinweise, die der Kunde zu beachten hat. Und es wird auch verpflichtend werden, für einen Zahlungsdienstleister jährlich seine Mitarbeiter zu schulen über Betrugsrisiken und Sicherheitsmechanismen. Also das sind nur ein paar Themen, ja, an denen man sieht, der Gesetzgeber meint es ernst mit der Betrugsprävention. Da werden, wie gesagt, die Zügel deutlich angezogen.
Okay, also widmen wir uns dem noch in weiteren Folgen, glaube ich. Aber zum Abschluss noch die Frage, führt die Reform denn aus deiner Sicht zu mehr Belastung oder eröffnet sie auch neue Wege im Umgang mit Sicherheit und Vertrauen?
Also ich denke, dass natürlich diese Maßnahmen tatsächlich zu einer Stärkung der Betrugsprävention führen werden. Dadurch kann, und das ist, sage ich mal, positiv zu vermerken, auch das Vertrauen der Nutzer in die ganzen digitalen Medien, mit denen Bankgeschäfte abgewickelt werden, gesteigert werden. Da denke ich insbesondere auch an die ältere Generation, die ja nach wie vor Berührungsängste mit Online-Banking hat. Also das ist, sage ich mal, die positive Seite dieser Maßnahmen. Das wird aber natürlich erkauft werden, ja, durch einen Verlust gegebenenfalls an User Experience, ja. Also ich ärgere mich manchmal schon, dass ich immer 1000 Passworte irgendwo eingeben muss und 1000 Mal irgendwas drücken muss und bestätigen muss, dass ich es tatsächlich bin. Das wird nicht weniger werden, das wird mehr werden. Also Verlust an User Experience und man kann natürlich auch nicht ausschließen, ja, dass die Kosten für Zahlungsdienste steigen werden, weil Betrugspräventionsmaßnahmen kosten Geld und die werden dann gegebenenfalls zumindest teilweise von den Zahlungsdienstleistern an ihre Kunden weitergegeben werden. Also ein gemischtes Bild habe ich da.
Bin gespannt. Also wenn es noch mehr wird, manchmal frage ich mich heute schon, wie das dann ältere Menschen hinbekommen, aber gut, anderes Thema. Lieber Peter, wir sind soweit am Ende mit der Folge und ganz herzlichen Dank an dich für diesen Einblick in das künftige Haftungs- und Sicherheitsregime unter PSD3 und PSR. Also Peter, ganz lieben Dank nochmal.
Ja, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf alles, was kommt.
Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Es gibt noch weitere Folgen. Was wir erstmal mitnehmen, die Anforderungen steigen, sowohl technisch als auch organisatorisch. Die EU will die Kunden besser schützen und verlangt von Anbietern, Verantwortung aktiv zu übernehmen. Also wer hier frühzeitig nachschärft, kann nicht nur Risiken senken, sondern eben auch Vertrauen schaffen. In der nächsten Folge werfen wir noch einen vertieften Blick auf Pflicht zur Durchführung einer starken Kundenauthentifizierung. Zudem beschäftigen wir uns mit dem Thema, das in der Regulierungspraxis oft unterschätzt wird, aber enorme Auswirkungen hat, und zwar die Kundengeldsicherung. Was verändert sich durch PSD3 und was bedeuten die neuen Vorgaben in der Praxis der Konto- und Sicherheitsstruktur? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt noch viel auf uns zu, wie ihr seht und hört. Und deswegen bleibt bitte dran und verfolgt auch die nächsten Episoden unseres Podcasts Alles legal. Bis dann.
Tschüss.